Instrumentalmusik als Zukunftsmusik in der Offenbarung. Es ist in dem Programm ein Fragezeichen dabei, wäre gar nicht nötig. Weil aus dem Inhalt des Textes der Offenbarung überhaupt, aus dem Inhalt dieses Teiles der Bibel oder überhaupt der ganzen Bibel als Ganzes, ergibt sich wiederum, möchte ich schon am Anfang sagen, die Unmöglichkeit dessen, was viele meinen, dass es nun irgendwie biblisch die Instrumentalmusik begründet in dem Gottesdienst. Ich habe das selber gehört in Gesprächen mit verschiedenen Menschen, die für die Einführung der Instrumentalmusik waren. Die kommen immer wieder mit diesen Zitaten aus der Offenbarung. Nicht nur das, man kommt auch mit den Psalmen und so weiter, also mit den Zitaten aus dem Alten Testament. Und man erwähnt also, wenn in der Offenbarung im Himmel nun die Gott auf Instrumenten gepriesen werden soll, dann wieso sollten wir das hier nicht tun? Es ist ein, wer so argumentieren will, der begeht einen typischen Fehler, der etwas zu tun hat wiederum mit der Auslegung eines biblischen Textes. Der übersieht nämlich eine wichtige Sache. Wenn jemand redet oder wenn jemand etwas aufschreibt und ich das lese oder höre und ich das richtig verstehen will und nicht missverstehen, dann muss ich überlegen, also in welchem Sinne oder in welchem Zusammenhang der Betreffende das sagt. Wenn jemand sagt, also heute geht die Sonne auf, so um so und so viel Uhr, dann weiß jeder Mann, der vernünftig ist, dass die Sonne gar nicht um diese Zeit aufgeht, also sie geht nämlich überhaupt nicht auf. Also dass das nur eine bildliche Rede ist, aber die auch die Wissenschaftler sogar benutzen, weil sie helfen kann, etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir sonst sehr kompliziert irgendwie und auf großen Umwegen, wenn überhaupt, ausdrücken könnten. Nur das ist ein banales Beispiel vielleicht, aber es ist gut dafür zu zeigen, dass wir einfach nicht jedes Wort in der Schrift, das da steht, jetzt wörtlich nehmen können und damit jetzt argumentieren. Das würde nämlich zu ganz sonderbaren Konsequenzen manchmal führen unter Umständen. Ich will das aus der Offenbarung an einigen Beispielen zeigen, im Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürget wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Gut, wer dieses Lamm ist, das wissen wir. Und das bestreitet keiner, das ist Christus. Will jemand die Konsequenz jetzt ziehen, dass Christus da aussieht wie einer, der sieben Hörner hat und sieben Augen? Will daraus jemand tatsächlich diese Konsequenz ziehen? Jeder wird sagen, naja, das ist halt ein Symbol. Ne? Gut. Oder wenn man an die Tiere im 13. Kapitel der Offenbarung denkt, an das Tier, das aus dem Meer aufsteigt und das andere aus der Erde. Das ist doch eine fantastische Beschreibung dieser Tiere. Meint jemand, was sie darstellen, wissen wir. Sie darstellen die Feinde Gottes, jedes auf einem anderen Sektor, auf einem anderen Gebiet. Aber will jemand behaupten, der Feind Gottes jetzt sieht so aus. Also wiederum mit so und so vielen Hörnern und so vielen Schwänzen oder was ich weiß und so, wenn man an den Drachen denkt zum Beispiel. Was sieht der Teufel so aus? Sieht der Satan so aus? Wir sehen, wohin das führt, nicht? Also in den Märchen sieht er so aus. In den Volksmärchen sieht er so aus. Und, aber man muss natürlich diese Unterschiede irgendwie merken. Oder es heißt in der Offenbarung von den Zornschalen, die jetzt durch die einzelnen Engel ausgegossen werden. Was diese Zornschalen bedeuten, ist also, dass sie verschiedene Arten von Gerichten bedeuten, und zwar von endgültigen Gerichten mit endgültigem Charakter. Das ist klar aus dem Zusammenhang. Aber will jemand behaupten jetzt, dass diese Gerichte so zustande kommen, dass da tatsächlich jetzt ein Engel kommt, in irgendeiner Gestalt, ob im lockigen Haar oder mit so, mit irgendeinem anderen, weiß ich nicht, oder mit 6 Flügeln oder nur mit 2, nicht? Oder mit 9. Und jetzt wird er eine goldene Schale buchstäblich nehmen und sie ausgießen jetzt. Und jetzt passiert etwas. Wir sehen, wohin das führt, wenn man so ganz willkürlich die Dinge nimmt. Nur natürlich, in diesen Fällen, die ich erwähnt habe, behauptet das keiner. Also mir, wenn ich denn solchen Menschen noch nie kennengelernt, der diese Dinge wörtlich nehmen wollte. Aber es geht dann, wo es viel wichtiger und schwieriger ist, in anderen Dingen. Weil es da heißt, von 1000 Jahren, in denen der Teufel gebunden war, der Satan gebunden war, nimmt man das genauso jetzt. Und man rechnet eben mit 1000 Jahren. Oder es heißt da von 144.000 und man macht daraus mathematisch diese Zahl der Erwählten. Und weil sie etwas eigentlich zu klein ist, wir sind jetzt gewöhnt, also in ganz anderen Dimensionen zu rechnen, als das damals die Menschen waren im ersten Jahrhundert, für die war das eine riesige Zahl, nämlich. Und dann, wie im Falle der Zeugen Jehovas, zuerst waren das alle Zeugen Jehovas, nicht die 144.000. Wenn sie das zu viel geworden sind, dann mussten sie eine andere Theorie jetzt aussuchen. Da sehen wir schon dieses, was manchmal lächerlich werden kann, aber was im Grunde genommen sehr gefährlich ist, weil irreführend. Und weil es immer wieder einfach zu falschen Schlussfolgerungen im praktischen Glaubensleben führt. Nämlich die Verkennung dessen, wenn eine Rede bildlich ist. Oder wenn einer etwas symbolisch sagt und man nimmt das, der andere nimmt das als wörtlich. Das führt dazu, dass sich viele Menschen einfach den Himmel vorstellen, jetzt so, nicht also die goldenen Straßen da, nicht, und so, also ganz sehr, sehr genau, nicht? Und alle die Edelsteine und die Kostbarkeiten, die da beschrieben sind in der Offenbarung, stellen Sie das so, und da passt es ganz gut jetzt, dass da jeder irgendwo sein Häuschen bekommt, nicht? Und so, also das erklärt, warum die Leute dieses so leicht aufnehmen. Nicht? Weil das einfach, wenn man an die Pracht oder an die Fülle der Pracht, in der das ganze Buch der Offenbarung eingehüllt ist, denkt, das kann leicht, wenn man jetzt diese Dinge alle wörtlich nimmt, dazu führen, dass man das einfach dann so vermaterialisiert, dass am Ende ein so verstandenes Christentum viel materialistischer ist, als es je im Alten Testament, wo die Äußerlichkeiten große Rolle gespielt haben, der Fall war. Es ist also eine wichtige Sache zu erkennen, wo etwas bildlich gesagt wird. Ich glaube, der Verstand, wenn der Mensch gesund seinen Verstand benutzt, also hilft ihm schon selbst dabei.
Also es heißt da, und ich will jetzt zitieren diese Stellen, wo die Instrumente vorkommen in der Offenbarung, im 15. Kapitel zum Beispiel, das Lied der Überwinder, und ich sah, und es war, Vers 2, es war wie ein gläsernes Meer, ist uns bekannt schon aus der Vision im 5. Kapitel, mit Feuer gemengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, sie standen an dem gläsernen Meer, also das war von Gott, wenn wir uns die Vision aus dem 4. 5. Kapitel dann in Erinnerung rufen, die Vision der himmlischen Herrlichkeit, und hatten, also sie standen dort und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen und so weiter. Ja, also hier ist Rede sogar, die haben, also sind die Sieger, die Auserwählten, und sie hatten Gottes Harfen. Ja, was soll das sagen? Was soll das bedeuten jetzt? Denn Gottes Harfen, also es gibt verschiedene Art Harfen, oder das heißt eigentlich Gitarre, nicht? Also in dem, also man könnte genauso gut einsetzen das Wort Gitarre, nicht? Und wir wissen, es gibt verschiedene Arten von Gitarre, also da Wolfram könnte besser sagen als ich, aber es gibt Gibson-Gitarre, nicht? Und es gibt Hawaii-Gitarre und jetzt offensichtlich auch eine Art Gottes-Gitarre, nicht? Sehen wir, das ist Unsinn. Aber zu diesem, ich möchte das so unsinnig darstellen, weil es uns etwas zeigt, nämlich wenn wir sehen hier, dass wir da einfach mit Symbolen zu tun haben, und zwar in dem ganzen Buch der Offenbarung. Die ganze Offenbarung, ich würde es da sogar mit einschließen, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Diese Symbole, jedes Symbol hat nur Sinn, wenn es irgendwo konkret begründet ist. Sonst kann es keiner verstehen. Aber gerade in dem und durch den Zusammenhang, in das gewisse Sache oder gewisser Gegenstand oder gewisse Begebenheit, also wie zum Beispiel die Situation in diesen sieben Gemeinden, dort an diesen Schreiben gerichtet sind, das ist konkret, das ist etwas Konkretes. Aber zugleich dient das gleichzeitig als Symbol für uns, wenn wir also in einer ähnlichen Situation uns befinden, als dass wir etwas besser verstehen können. Wir sehen, wie irreführend das kann, sein kann, auch wenn man sich für ein Symbol nur eine bestimmte Linie und man meint, bildet oder findet, und man meint, das gleiche Symbol, also bedeutet das gleiche. Ich würde nur erinnern, Löwe dient einmal als Symbol Löwe aus Juda, also das ist Christus, gerade in der Offenbarung, aber ein anderes Mal dient er als Symbol für den Teufel, also gerade im Gegensatz. Wir müssen den Unterschied machen. Oder Sauerteig, einmal Symbol des Reiches Gottes und seiner Ausbreitung, seiner Wirkung in der menschlichen Gesellschaft, und ein anderes Mal als Symbol des Bösen. Also man muss auch da noch sehr sorgfältig unterscheiden. Sorgfalt ist immer geboten bei einer symbolischen Sprache. Und wie gesagt, also die Offenbarung ist das Buch mit meisten Symbolen aus der ganzen Bibel. Wir finden im Alten Testament bei manchen Propheten sehr viele Symbole angehäuft, also wenn man an Hesekiel denkt oder auch einige der kleinen Propheten, aber solche Fülle von Symbolen und von symbolischer Sprache wie in der Offenbarung finden wir kaum sonst in der ganzen Bibel. Und dann ist es eben eine Frage, die sich jeder stellen sollte, der das jetzt irgendwie wörtlich und der sich da vorstellt, also was wir dann für Harfen, für Gitarren das sein werden oder für Posaunen und anderes mehr. In dem 14. Kapitel haben wir ein anderes Beispiel. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfen spielen, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und so weiter und so fort. Also das sind ungefähr, ich kann das sogar genau, ich habe mir das da ausgeschrieben.
wo diese Instrumente vorkommen, also als Werkzeug des Gottesdienstes in der Offenbarung, das ist Offenbarung 5, Vers 8, dann Offenbarung 14, Vers 2, Offenbarung 15, Vers 2, und das ist, und noch einmal Offenbarung 18, 22, aber das ist eigentlich nicht als Werkzeug des Gottesdienstes. Und sonst, das sind alle Stellen, wo auch in der Offenbarung diese Musikinstrumente vorkommen. Nun, wie und warum? Man könnte sich fragen. Übrigens ist da, und das ist interessant, also das ganze Buch der Offenbarung benutzt niemals das Wort Psalo. Wir haben gestern darüber gesprochen, also über die Entwicklung in diesem Wort. Das Buch der Offenbarung benutzt ganz klar also die Worte Adein oder Hymnein und so weiter, die sich eindeutig auf Gesang beziehen, und wiederum andere Worte, wie zum Beispiel Kitarizo, verstehen, haben wir Ahnung dafür, nicht? Oder Aulein, Auleo, also das, die sich eindeutig wiederum auf Musikinstrumente beziehungsweise auf Gesang mit Musikinstrumenten, Begleitung beziehen. Ich glaube, die Erklärung hier ist ganz einfach. Die Offenbarung ist tief gegründet und tief verbunden mit der alttestamentlichen Botschaft. Und sie benutzt die Dinge aus dem Alten Testament und besonders die Dinge, die den Tempel betreffen im Alten Testament, als Bilder und Symbole für die himmlische Herrlichkeit. Und, man könnte das auch so sagen, für die Gemeinde zum Teil. Weil diese himmlische Herrlichkeit oder der himmlische Tempel, die himmlische Stadt Jerusalem, die dann von oben herabkommt, das ist nichts anderes als die vollendete Gemeinde. So kann man das auch sagen. Und das Buch der Offenbarung benutzt dafür also die Dinge des Alten Testamentes als Symbol. Besonders Tempel und deswegen auch wiederum die Dinge, die zum Tempel, die mit dem Tempel zu tun hatten. Und dazu gehörte auch diese Art der Anbetung, die mit einer äußeren Prachtentfaltung. Und die finden wir in der Offenbarung wieder. Im Unterschied zum Beispiel zu den Beschreibungen des Hebräerbriefes, wo ganz sachlich über und nicht bildlich, im Allgemeinen nicht bildlich, über diese Sache gesprochen wird. Der Zweck der Offenbarung ist etwas anderes. Da wird in gewaltigen Visionen die Herrlichkeit dieses Lebens oder dieser Ewigkeit geschildert, die den Treuen, die zu Christus, die bei Christus verharren und in seinem Wort bis ans Ende verheißen ist und die ihnen zuteil wird. Und dazu benutzt dann Johannes diese alttestamentliche Bilder und übrigens auch die Tiere und solche Dinge, also diese fantastischen Tiere, auch die finden wir schon im Alten Testament bei den Propheten. Also da sehen wir den Zusammenhang ganz eindeutig. Und hier in der Offenbarung kommt das noch einmal zum Vorschein in der Bibel, um die Erfüllung oder um die Vollendung, also um die Vollendung, von der der Hebräerbrief zum Beispiel so stark redet, also diese Teleiosis, wo alles an das Ziel gelangt, und wo alles den Sinn, wozu es überhaupt war, erreicht und erlangt. Dazu benutzt Offenbarung eben diesen symbolischen Weg, den Weg der Symbole. Warum ist auch deswegen, weil, wie Paulus das selbst sagt, und auch das ist bei ihm ein Zitat aus dem Alten Testament, keines Menschen Auge hat je gesehen, in keines Menschen Ohr gehört und in keines Menschen Herz ist das gekommen, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das heißt, der Mensch kann sich das nicht vorstellen. Man kann das mit normalen Worten nicht beschreiben. Deswegen die Bilder. Und man muss versuchen, den Inhalt dieser Bilder einfach zu verstehen und zu ergründen. Das betrifft übrigens nicht nur das Buch der Offenbarung, diese Warnung von dem Missbrauch der Symbole, dass man, indem man die symbolische Sprache einfach ganz willkürlich jetzt wortwörtlich
nimmt.
Wenn nämlich, und da muss man konsequent das beachten, und es ist oft in dem gleichen Zusammenhang, wenn da jetzt diese Harfen, wie das Luther übersetzt, oder die Gitarren und die anderen Musikinstrumente, wenn sie wirklich wörtlich zu nehmen wären, dann müsste man einfach auch die anderen Dinge dann wörtlich verstehen, die unmittelbar in der Begleitung dieser Musikinstrumente sich befinden. Und da sehen wir ganz offensichtlich, also dann wären wir zurück in dem Alten Testament. Also wenn das wörtlich, und wozu dann Christus und wozu das ganze Geschehen um Christus und wozu das Kreuz und so weiter, wenn das der Fall sein sollte. Also es zwingt uns direkt dazu, also das anders, und zwar bildlich und symbolisch zu verstehen. Im 5. Kapitel zum Beispiel heißt es im 8. Vers, ich habe ihn erwähnt, glaube ich schon, also das ist auch eine von diesen Stellen der Offenbarung, wo die Musikinstrumente vorkommen. Da geht es um die Öffnung des Buches mit 7 Siegeln. Und da ist das Buch Nahm, nämlich das Lamm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Gut, keiner bezweifelt jetzt also, dass dieses Schalen mit Räucherwerk die Gebete der Heiligen sein sollten. Aber das Wort von den Harfen, die sie halten, das ist in dem gleichen Zusammenhang. Warum sollte man einfach nicht auch daran denken, dass sowohl diese Harfen, die sie halten, wie auch das Räucherwerk, das aufsteigt aus diesen Schalen, goldenen Schalen, dass das einfach die Gebete der Heiligen alles sind. Vielleicht, wobei die Harfen mehr, also den Lobpreis andeuten oder was ich weiß. Ich würde auch sagen, man sollte etwas beachten, die Besonderheit der biblischen Sprache, oder Besonderheit der hebräischen Poesie, die man als Parallelismus Membrorum bezeichnet, also was das bedeutet, der Gleichlauf der Glieder, dass der gleiche Gedanke, um ihn deutlicher zu machen, einfach noch mit einem anderen Wort wiederholt wird. Oder der gleiche Gedanke noch mit einem anderen Gedanken bestärkt und verstärkt wird. Das ist so geläufig in dieser biblischen Sprache überall, dass das nicht nur für die Psalme gilt, sondern gerade auch für alle poetische Bücher, und Offenbarung ist literarisch gesehen ein poetisches Buch. Es ist doch eine Poesie, diese Beschreibung von Visionen. Und da kommt gerade umso mehr solche. Wir finden viele Lobgesänge in den Psalmen, in dem Buch der Offenbarung, wo wir direkt sagen können, also jetzt rein literarisch und poetisch gesehen, das sind Psalme. Also da haben wir den Parallelismus. Das Gleiche wird einfach durch diese Vermehrung der Begriffe und durch diese Benutzung der Begriffe nach und nach irgendwie verstärkt. Und das ist nicht nur da in der Offenbarung, sondern auch sonst in ganz sachlichen und nüchternen Mitteilungen der Bibel können wir das sehen. Immer dieses Verstärkte. Und. Wenn Paulus und so verstehe ich auch sein Wort in Epheser 5, Vers 19, also diesen berühmten Streit, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Ja, man spekuliert also, singet, naja, das ist gut, aber es ist da auch spielet. Also für jemanden, der sich übrigens, das spielet ist auch das Wort Psalo, also das schon über dessen Verständnis in der damaligen Zeit haben wir gestern gesprochen, klar, deutlich, hoffe ich. Aber ich würde sagen, ich sehe da überhaupt kein exegetisches Problem. Wenn ich mir klar bin darüber, über diesen Grundsatz oder der hebräischen Sprache innewohnt und der eigentlich auch in das neutestamentliche Griechisch oder in das biblische Griechisch übernommen wurde, notwendigerweise, weil ja da diese Bindung war mit den Juden, die Hebräisch sprachen und so weiter, dann muss ich damit immer rechnen, und ich will nicht die, so viel Zeit, da, ich kann gar nicht so viel Zeit da verwenden, aber denken wir an das, wenn Paulus, wie Paulus manchmal so verstärkt, also am Anfang des Epheserbriefes, glaube ich, ist es auch, wo er einfach kumuliert verschiedene Ausdrücke, und man würde sagen, also wenn es da, er hat uns geheiligt und gereinigt und so weiter. Ja, wenn er uns geheiligt hat, dann bedeutet das eigentlich auch, dass er uns gereinigt hat. Nicht? Und wenn wir, das könnte man sagen, oder? Und das ist auf dieser Linie. Ich will nicht sagen, dass jedes Wort eine andere Nuance in sich hat. Das schon. Aber im Grunde genommen ist das die typische Redeart für einen Juden oder für einen Juden, der jetzt Griechisch denkt und sich der griechischen Sprache benutzt. Einfach dieses Singet und Spielet, dieses und ist einfach eine Verstärkung dessen, was er vorher gesagt hat. Singet und spielet in euren Herzen. Und es will zeigen, einfach dann, die Instrument, mit dem dieses sowohl dieses Singen wie auch Spielen gemacht werden soll. Nämlich die Beteiligung des menschlichen Herzens, aus dem das kommen soll. Und das heißt also wiederum Hinweis auf einen vernünftigen Gottesdienst, wie er davon auch in dem 14. Kapitel im 1. Korintherbrief redet, wenn es um die Zungenreden geht, nicht? Und wo er sagt und wo er auch vom Psalmen, Psalmen singen oder so sagt, also, und wo er so betont, ich will das verständlich machen. Das ist ganz klar und unmissverständlich dabei, kommt dabei heraus, trotz aller Unklarheiten, die da sonst sein mögen, aber das ist unmissverständlich, was Paulus will und woran es ihm liegt. Ich will Gott verständlich preisen. Ich will wissen, was ich sage, und ich will auch, dass die, die um mir sind und die das hören, dass sie auch verstehen, was ich weiß. Und das ist letzten Endes auch der Grund für die Vokalmusik, also das heißt für die Stimme, für die Bedeutung der Stimme in der neutestamentlichen Anbetung gegenüber einem Instrument. Ein Instrument ist etwas, was nicht lebt. Das wird belebt erst durch den, der es bedient. Aber es ist etwas Mechanisches. Während Gott will nicht etwas Mechanisches, das macht uns gerade das Neue Testament so ganz klar und ganz eindeutig. Gott will denn das Herz des Menschen. Gott will nicht eine Mechanik. Und jeder soll vor ihm erscheinen, so wie er ist, ob er schön singen kann, vielleicht umso besser, aber auch wenn er nicht schön singen kann, soll er so erscheinen vor ihm, wie er ist. Gott will keine Täuschung, Gott will auch nicht, dass jemand sich etwas vormacht oder dass er ihm versucht, etwas vorzumachen, indem er da eine Pracht oder Schönheit versucht herzuzaubern, die eventuell gar nicht vorhanden ist. Und so denke ich, dass das im Sinne des neutestamentlichen Gottesdienstes ist. Einfach, wenn er geschieht, ohne die Begleitung der Instrumente. Weil in der Begleitung der Instrumente liegt eine große Gefahr. Ich weiß das aus der Erfahrung, als ich Orgel gespielt habe. Also der Organist, der hat eine ungeheure Macht in seinen Händen, wenn er spielt. Also der spielt praktisch seine Emotionen, das, was er fühlt, spielt er in alle Anwesenden hinein. Und das ist das, was gerade nicht sein soll in der neutestamentlichen Anbetung. Das soll jeder als ein Individuum, als ein Einzelner und alle zusammen vor Gott so erscheinen. Aber nicht auf solchem Wege erzeugte jetzt irgendwie meinetwegen Einheit oder was man will oder Schönheit, die aber dann nicht mehr der Wahrheit des wirklichen Zustandes entspricht. Ich weiß das und bin mir dessen bewusst durchaus, dass dieses sehr unvollständig ist, was ich heute gesagt habe. Ich wollte, um es nochmal zu sagen und nochmal zu wiederholen, ich wollte dieses betonen und versuchte dieses klar zu machen. Wir können nicht jedes Wort in der Bibel einfach
buchstäblich und wörtlich nehmen, sondern wir müssen immer dieses Wort in dem Zusammenhang, in dem es in der Bibel gesagt wird, beachten. Und das heißt, so werden wir verhältnismäßig leicht, meistens sehr leicht feststellen, ob irgendwo etwas gesagt wird als ein Bild, in einem Bild. Nicht um es zu verdunkeln, sondern um es leichter verständlich zu machen. Aber dann darf ich nicht daraus solche Schlussfolgerungen ziehen, wie die Menschen zum Beispiel sagen, die zitieren dann, ja, in der Offenbarung Gottes Harfen im Himmel, warum sollten wir sie nicht hier haben, die Musikinstrumente? Das ist schon eine, dann ein Kurzschluss, eine falsche Schlussfolgerung, die sehr weit führen kann, besonders wenn man sie das überhaupt zum Grundsatz so macht, dass man ganz willkürlich, also jedes Wort der Bibel, egal ob es bildlich ist oder nicht, wenn man daraus irgendwie etwas Großes versucht zu machen oder große Beweise. Ich kann natürlich verschiedene Beweise führen, biblisch gesehen, auch mit einer symbolischen Rede. Das ist ganz klar. Das will ich wiederum nicht sagen, also dass nicht in jemandem den Eindruck erweckt, entsteht, also wenn es nur ein Symbol ist, dann ist das nichts halt. Ne? Das hat das nicht zu sagen, also jedes Symbol hat genauso viel Glaubenskraft und Glaubensaussage wie ein direkt gesagtes Wort. Aber ich muss das dann verstehen. Ich muss das verstehen, was mir dieses Symbol sagt oder was es mir zu sagen hat. Und nicht es eben einfach wörtlich zu nehmen und dadurch missverstehen. Übrigens möchte ich auch da hinzufügen, in den ersten Gemeinden, das heißt, und ich will sagen, so bis zum 5. Jahrhundert, zumindest bis zum 5. Jahrhundert nach Christus, gab es dieses Problem nicht. Da ist keiner auf die Idee gekommen, also mit solchen Worten aus der Offenbarung zum Beispiel zu argumentieren für die Instrumentalmusik in Gottesdienst. Die haben nämlich, und die sind da oft zu weit gegangen, die sogenannten Kirchenväter. Das ist typisch. Die haben alles allegorisch verstanden und metaphorisch. Also für sie war das kein Problem. Also ob sie da jetzt eine Gitarre oder Harfe einführen sollen zum Gesang. Davon haben sie nie geträumt, weil sie das alles geistlich verstanden haben. Und wir finden in ihren Schriften einfach Umschreibungen, wo sie versuchen zu deuten, ja, also was ist eigentlich diese Gitarre Gottes? Oder so, was ist das? Und sie kommentieren in dieser Art auch die alttestamentlichen Stellen, die von den Musikinstrumenten sprechen. Also das zeigt wiederum eindeutig und bestätigt die Wirklichkeit dessen, was ich gestern versucht habe zu zeigen. Nämlich, dass die Musikinstrumente es nicht gab in den ersten Gemeinden und auch nicht danach, darauf werde ich morgen noch mal zurückkommen. Und dass uns diese Tatsache auch etwas zu lehren vermag. Ich werde morgen versuchen, das alles zusammenfassen, was wir über die Musikinstrumente gesagt haben. Ich werde versuchen, auch dann etwas genauer noch an diese Stellen im Neuen Testament jetzt genau einzugehen, die etwas dazu zu sagen haben, also was das bedeutet zum Beispiel im Geist und in der Wahrheit oder der Lobpreis der Lippen in dem Hebräerbrief und im Kolosserbrief und im Epheserbrief, diese Worte, die an sich nach meiner Meinung kein Argument gegen die Instrumentalmusik sind, aber die ein ganz großes Argument sind, wenn wir uns klar darüber sind, dieses gesamtbiblische Bild und über das Gesamtverständnis des Neuen Testamentes in dieser Sache. Vielleicht wäre es gut, wenn jemand jetzt Fragen hat, vielleicht könnten wir noch etwas ergänzen.
Aber selbst dann Wie können das als nur ein Symbol verstanden werden? Indem, wie kann man, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Instrument irgendwie in dem Herzen etwas machen kann. Das muss deutlich verstanden werden.
Also es geht auch um die Haltung, die da betont wird. Nicht? Ja. Also mit dem Herzen oder in dem Herzen. Nicht?
Da kann ein Instrument nicht verwendet werden.
Und das ist, mit anderen Worten, also da geht es gar nicht darum, also irgendwelche Instruktion zu geben, also in welcher Tonart gesungen werden soll, oder jetzt auf diesem oder jenem Instrument, sondern da wird Hinweis gegeben, ganz deutlich, also wovon diese Anbetung herausgehen soll. Das ist, da hat die griechische, die englische Sprache Vorteile gegenüber Deutsch. Nicht? Also man hat das, was making melody. Also ich kenne kein deutsches Wort, was dem entsprechen würde. Nicht? Aber das ist ein sehr glückliches Wort eigentlich für diese Bedeutung, die Psalo verstanden wurde. Nicht? Also in der damaligen Zeit.
Wie
ist
das vor?
Ja, mit einem Chor, dann müsstest du genauer sagen, was du meinst. Gegen einen Chor ist nichts einzuwenden.
Nicht?
Ja, aber wozu, je nachdem. Wie und wo? Was meinst du genau?
Meine Chor kann ja auch mit dem Herzen singen, mit dem Herzen singen.
Ja.
Da singt bloß nicht die ganze Gemeinde, da singt eben ein Teil der Gemeinde.
Ja, ich weiß nicht, da könnte man verschiedene Meinungen haben. Ich würde sagen, also jetzt nicht aus irgendeinem Zitat oder wie ich das gesagt habe am Anfang, aus dem Geist des Neuen Testamentes. Sollen alle, so die ganze Gemeinde an der Anbetung beteiligt sein. Das heißt, wenn Chor, dann würde ich ihn benutzen in dem Sinne, wie es in Synagoge der Fall war, oder offensichtlich auch bei den ersten Christen, das heißt, zusammen singen mit der Gemeinde. Es gibt solche, also da kennt man sich, es steht nirgendwo geschrieben, dass wir immer so aus Evangeliumslieder, also aus unserem Gesangbuch, und nur solche Lieder singen können. Wir haben hier gesungen jetzt, nicht? Und das ist erfreulich, dass man auch etwas andere Art durchkommt. Nicht? Also das sind mehr Lieder, also die werden eigentlich auswendig gesungen, um gleich zu lernen und so weiter. Warum sollte man nicht einmal auch sich darauf zurückzubesinnen, einen Psalm zum Beispiel zu singen, wenn man dazu passende Melodie hat und so weiter. Und dann wäre es für einen Chor abwechselnd das Singen mit der Gemeinde eine Möglichkeit, sehe ich. Aber ich sehe da Gefahr, also ein Chor, wenn es sich hinstellen sollte vorne und einfach etwas vorsingen, dass aus dem Gottesdienst ein Schauspiel wird. Also das kann ich mir schlecht vorstellen.
Ja, aber du hast darauf hingewiesen, dass die Instrumente nicht in die Versammlung geführt, nicht in die Anbetung, das haben die Gemeinde auf dem Grund, weil diese Instrumente nicht leben. Und aus dem Grund, weil sie nicht sprechen, die tote Instrumente, und aufgrund von dem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes verbietet Paulus das Zungenreden aus diesem Grund, weil sie nichts mitteilen zur Offenbarung.
Nicht Verständliches.
Es ist nicht Verständliches, wenn der Offenbarung, die zur Versammlung und zur Anbetung gehört, kommt über die Vernunft oder Verstand des Menschen. Nun die Frage, in welchem Zusammenhang verstehen wir nun das Singen in Zungen in der Versammlung? Können wir das im Lichte dessen das überhaupt rechtfertigen, dass in Zungen geredet wird, beziehungsweise gesungen wird?
Also ich glaube nicht. Was Paulus hier sagt, das erscheint mir klar. Ich habe das schon betont, also ich würde mir nicht trauen, also eine restlose Antwort zu geben auf diesen Komplex. Das ist weitaus schwieriger Komplex, die Sachen um den Heiligen Geist, als die Minstrel-Darmusik. Also da habe ich Respekt zu Kleid. Nicht? Also ich würde das nicht wagen, einfach das Thema zu behandeln, weil ich da einfach Verschiedenes nicht eine eindeutige Antwort geben kann. Aber es gibt da einige Punkte, die ganz klar sind. Das ist das, was Paulus im 14. Vers da sagt. Nicht? Wie soll es aber denn sein? Ich will beten im Geist und will auch verständlich beten. Ich will Psalmen singen im Geist und will Psalmen auch verständlich
singen. Das ist übrigens das Wort Psalo wiederum dort, nicht? Also er wird verständlich, das heißt, ich verstehe das so, er schließt das zusammen. Also er ist gar nicht interessiert daran, dass er etwas Unverständliches da tut, was er selbst nicht versteht oder was ein anderer nicht versteht. Sowohl in Bezug auf Gebet oder wie auch am Gesang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus da irgendwie schweigen würde oder stillschweigend annehmen würde, wenn da jemand jetzt kommt mit irgendeinem so lallenden Gesang, nicht? Oder so, wo keiner weiß, was das zu bedeuten hat. Wie das in manchen Versammlungen heute auch der Fall ist. Nicht? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dieses ist gerade durchaus auf der gleichen Linie als wie der vernünftige Gottesdienst, den Paulus predigt, oder wie er im Epheserbrief oder im Kolosserbrief will, mit dem Herzen. Mit dem Herzen. Nämlich wenn das, ich weiß nicht genau, also was da genau geschehen ist mit diesen Zungenreden in der Korinther Gemeinde. Aber jedenfalls scheint es mir so, dass der Betreffende einfach dafür nichts konnte und dass er da praktisch unbeteiligt war, mit anderen Worten, so wie ein Instrument. Also das Instrument weiß nicht davon, also nichts davon, was es tut, wenn es gespielt wird. Und deswegen zieht Paulus dieses Wort, das verständliche Wort, einfach eindeutig vor. Und so ist es auch der Gesang, den man folgen kann und wo ich weiß, was ich sage und wo jeder weiß auch, was ich sage. Und wo er die Möglichkeit hat, entweder mitzusagen das oder auch sich enthalten. Das ist diese Klarheit und Eindeutigkeit der Stellung vor Gott, des Menschen vor Gott im Gottesdienst. Nicht? Also das ist etwas Selbstverständliches im Neuen Testament.
Darf ich noch etwas der Bruder sagen, der da aus dem Chor erwähnt hat? Du hast gesagt, dass also du selbst Orgel spielst und dass also dieser Orgelspieler die Möglichkeit hat, ich bin doch kein Orgelspieler, also seine Gefühle und sein ganzes Sein hineinzulegen und damit also die Menschen, die in der Kirche sind, also zu beeinflussen. Ich bin aber absolut der Meinung, dass der Chor als Instrument betrachtet, genau dieselben Fähigkeiten hat wie eine Orgel. Das ja. heißt, dass auch nur
das wäre meine Antwort, eine
gefühlsmäßige
ganz genau. Deswegen habe ich gesagt, also Chor würde ich mir vorstellen können, nur wenn die Gemeinde mitwirkt. Also wenn es singt zusammen mit der Gemeinde. Aber nicht als eine Art Vorführung. Übrigens dieses, was das kann jeder wissen, also wie das ist nicht nur Geheimnis der Orgelspieler, du kannst in jedem Bildschuppen sehen und du kannst merken, also was die Musik, wenn sie dementsprechend gemacht wird, also wie sie die Menschen beherrschen kann.
Bei der Mission.
Ja, ich glaube, da gibt es doch einen Unterschied. Also eine Mission ist nicht dieser Gottesdienst in dem Sinne, das ist einfach Verkündigung. Und da muss man sich fragen, also wie und auf welche Art man dieser Verkündigung dienen kann. Natürlich muss man das auch messen mit dem Neuen Testament und beantworten. Aber also es wäre nicht unbedingt, als zum Beispiel die Menschen da anlocken mit irgendeinem Angebot, nicht? Also vielleicht zeigen soll irgendein Film, meinetwegen ein Pornofilm oder so, und dann ihnen sagen, dass viele kommen und dann Evangelium. Sie übertrieben, nicht? Aber jeder versteht das. Nicht? Also man muss sich auch fragen, welche Mittel ich benutze. Ja, ich habe so ganz abwegig das nicht. Also ich habe auch die Meinungen gehört, also wo die Mädchen einfach flirten sollen mit den Jungen dann, nicht? Also dass die Jungen zum Evangelium kommen, nicht? Und dann sind auch und umgekehrt. Also das sage ich, da habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich von Missionaren gehört. Diesen Standpunkt, das bin ich nicht einverstanden. Nicht? Also man muss saubere Mittel benutzen, nicht? Also die man auch von Neuem das dann beantworten kann.
Ich möchte gerade sagen, zu einem Chor, vor einer Evangelisation, weil jeder Gast schon hören, was der Chor offenbaren will, also nicht, dass der Chor irgendetwas vortäuscht in seiner Lupe, sondern jeder, der Gast, der zu einer Vortragsreihe kommt, der hört schon von vornherein, was der Chor aussagt und was dann auch der Evangelist vom Wort her sagen will. nicht etwa, dass das irgendwie eine Gefühlsbetonung ist, aber das ist schon ein Lobpreis und eine Ehre Gottes, die einem Chor entgegenbringt innerhalb einer Gemeinde. Und ich glaube, das ist sogar eine gute Sache, wenn ein Chor vor einer Evangelisation, vor dem Vortrag eine Viertelstunde lang singt und die Loblieder zu Gott entgegenbringt. Ich meine, das ist ja eine Erbauung, das haben wir auch in Augsburg erlebt, in unserer Gemeinde, dass es eine Erbauung für die eigenen Geschwister ist, wenn mal junge Stimmen mit frohem Herzen einen guten Gesang Gott entgegenbringen. Ich glaube, im Herzen hat jedes Lied der Gemeinde mitgesungen und jeder Gast hat wirklich etwas mitnehmen dürfen, dass ein Lobgesang schon eine halbe Predigt ist.
Ja, ich würde da allerdings befürworten, wenn das in einer Fremdsprache geschieht, der Gesang, also dass die Leute wissen sollen, was die singen. Also ich halte mich daran, ich habe schon oft in Evangelisationen mitgewirkt und ich halte viel von dieser Art mit amerikanischen Studenten zum Beispiel, aber was ich versuche immer zu machen, also ich kommentiere einfach den Gesang. Das heißt, ich sage den Leuten, also jetzt singen sie in diesem Lied von diesem und diesem. Ich sage die Worte, ich sage die Gedanken des Liedes. Dann können die Leute wirklich dadurch erbaut werden. Ne? Also es geht nicht darum, dass sie jedes einzelne Wort verstehen, aber dass sie wissen, wovon sie singen. Ne? Wovon sie reden. Dann können sie dazu ihr Ja oder Nein sagen. Ne? Ja.
Ein Art in Anführungszeichen Evangelisation. Es kommen ja Fremde in die Sammlung. Und Paulus will nicht, dass diese Menschen in Zungen reden, ohne dass diese Botschaft verständlich wird. Gerade deswegen, weil die Bewirkung des Singens in einer Zunge oder das Reden in einer Zunge wohl vielleicht auch das Gemüt eine gewisse Wirkung haben kann, aber es wird nicht verständlich und deswegen kann man nicht von Erbauung sprechen, in dem Sinne, wie Paulus hier von Erbauung spricht. Ich weiß nicht, kann man ja einen Unterschied machen zwischen einer Gemeindeversammlung und der Versammlung der Gemeinde, um Menschen zu erreichen. Wo ziehen wir diese Grenze?
Ich glaube, es gibt da schon einen Unterschied. Also in einer zwischen einer normalen Versammlung der Gemeinde und einer Versammlung, die aus dem Grunde gemacht wird, ausschließlich die Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Also ich sehe da schon einen Unterschied. Ich würde da nicht das nicht einfach als eine Anbetung bezeichnen, zum Beispiel solche Versammlung. Warum reden wir also, was hat in einer Versammlung der Gemeinde, in einer Anbetungsversammlung, einen Vortrag zu suchen? Nichts. Da hat höchstens eine Predigt. Aber wir sprechen, warum tun wir das? Von den Vorträgen in den Versammlungen, wo wir andere Menschen erreichen wollen. Nicht? Also damit bringen wir schon zum Ausdruck, also dass diese Versammlung eine breitere, viel breitere Basis hat. Nicht?
Ich bin an der Möglichkeit, dass man auf einem anderen Gebiet sagt, ja gut, dann dürfen die Frauen predigen in dieser Versammlung, weil das keine Gemeindeversammlung ist. Was würdest du in dem Fall diesem Betreffenden entgegen?
Wie würdest du die Frau so schweigen in der Gemeinde? Das ist gesagt, das ist nicht nur, also das ist gesagt, also so allgemein, nicht? Und ich glaube, da ist auch Schwierigkeit in Bezug auf Frauen, das würde zu weit führen, aber ich kann auch vielleicht nur so antippen, also wie wäre das, wenn wir einfach an den Geist des Neuen Testamentes oder an den Charakter oder Gesamtcharakter, Gesamtbild des Neuen Testamentes mehr achten würden. Dann würden da vielleicht manche Dinge klar, nicht? Also die für die Frauen einfach nicht gedacht sind. Und die auch, also schon besonders in Bezug auf die Verkündigung des Wortes.